Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist die Co-Founderin und Geschäftsführerin von Nexio. Und das heutige Thema: Datenökosysteme als Innovationsmotor. Hallo und herzlich willkommen, Lisa Höllbacher.
Hallo Christoph, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Lisa, herzlichen Dank, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe dir jetzt ganz, ganz kurz vorgestellt, deswegen übernimm du das gerne nochmal und erzähl mal ganz kurz, wie bist du generell zu dem Thema gekommen und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
Ja, super, das mache ich gern. Ja, das ist ganz kurz erwähnt, ich darf hier und heute Nexio repräsentieren. Nexio ist ein junges Daten-Startup aus Wien. Wir haben in der Corona-Krise 2020 unser Unternehmen gegründet und wir verfolgen die Vision, wirklich eine Software für Datenökosysteme anzubieten. Das gelingt uns auch schon. Wir sind schon mit den ersten Piloten draußen. Und auf die zweite Frage einzugehen, was uns tagtäglich beschäftigt, nämlich genau das: Wie können wir im großen Bereich der Datenökosysteme da einen konkreten Mehrwert für unsere Partner und Kunden momentan schaffen? Das heißt, zurzeit beschäftigen uns wir sehr stark mit den Themen: Wer ist unser Kunde? Für welchen Markt ist es interessant? Welche Betriebsmodelle sind dann für diese Kunden spannend und so weiter?
Sehr, sehr spannend. Und lass uns, bevor wir gleich in diese Thematik ein bisschen tiefer eintauchen, mal den Begriff generell definieren, weil ich bin mir sicher, dass viele den Begriff schon gehört haben. Der ein oder andere kann sich schon drunter was vorstellen. Ein paar wenige werden sich gar nichts darunter vorstellen können. Deswegen definier gerne nochmal den Begriff Datenökosysteme.
Ja, ganz wichtig, glaube ich, am Anfang ein selbes Verständnis herzustellen, weil in diesen Begrifflichkeiten doch sehr viele Unterschiede liegen. Und zwar ein Datenökosystem, das ist ja das Spannende. Also wenn man sich mal überlegt, wir alle leben ja in Ökosystemen, in verschiedenen. Wir alle sind Teil von einer Familie oder von einem Verein oder arbeiten in einer Firma. Das heißt, wir sind alle in verschiedene Ökosysteme, in verschiedene soziale Gruppen eingebettet. Und wenn man sich überlegt, dass jedes Unternehmen oder eigentlich jede Person sehr, sehr viele Daten produzieren und generieren, dann kann man da schon Vergleiche anstellen. Und was ist jetzt ein Datenökosystem? Und zwar ist es nicht nur der Austausch von Daten zwischen einem Unternehmen und dem anderen, sondern es ist viel, viel mehr drumherum. Sondern es sind auch die Service Provider, die vielleicht die Daten bearbeiten oder Modell daraus berechnen oder analysieren. Es ist ein technischer Layer, der es überhaupt ermöglicht zu sagen, okay, wie können wir miteinander Daten austauschen? Wie soll das funktionieren? Aber genauso gehört dazu, sich zu überlegen, was sind denn überhaupt die Spielregeln in so einem neuen Ökosystem? Und vor allem, wenn man über ein Datenökosystem spricht, dann kommt auch immer das Wort Data Governance mit rein. Und hier geht es vor allem darum, sich zu überlegen, wir in unserem menschlichen Ökosystem haben wir bereits eine Governance. Jeder weiß, dass man nicht das Geldtaschel vom Nachbarn stehlen darf und dass er sich auch nicht freut, wenn ich sein Fahrrad einfach nehme, ohne zu fragen. Das heißt, wir haben uns auf gewisse Spielregeln geeinigt. Und genau dasselbe gilt es jetzt im digitalen Umfeld und im Datenumfeld zu tun. Was soll die Governance sein in solchen Ökosystemen? Sozusagen, was sind die Spielregeln? Unter welchen Bedingungen wollen wir miteinander in so ein Ökosystem eintreten? Und das sind alles Dinge, die uns in dem Begriff ganz stark beschäftigen. Das heißt, weg von einem reinen One-to-One-Datenaustausch hin zu wirklich einem Anbieter, einem Nachfrager, einem Serviceangebot, die Spielregeln, alles drumherum, was im Endeffekt das Zusammenleben, das Zusammenbringen von unterschiedlichen Akteuren in einem digitalen Umfeld benötigt.
Und jetzt haben wir verstanden, was ein Datenökosystem ist. Und was ist jetzt genau der Unterschied zu einem dezentralen Datenökosystem?
Ja, das ist eine hervorragende Frage und, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nun mal separat auch klärt. Und zwar, ein Datenökosystem oder ein dezentrales Datenökosystem unterscheidet sich folgendermaßen. Und zwar, wenn man sich überlegt, wie das jetzt passiert mit dem Datenaustausch oder wenn sich mehrere Unternehmen zusammentun, um etwas gemeinsam im Datenumfeld zu tun, sagen wir mal, sie wollen ein neues Produkt entwickeln oder so etwas, dann müsste man ja jetzt mit vier Unternehmen in der Mitte eine Plattform gründen oder eine Cloud verwenden oder ein bereits bestehendes System verwenden und dort im Endeffekt alle Daten hinspeichern, die dann wiederum jeder mittels einem Link wieder abrufen kann. Also man kennt das aus dem privaten Umfeld, wie aus einem Google Drive oder aus einer Azure oder wie auch immer, wo ich dann einen Link weiterschicke. Das alles funktioniert aber nur dann, wenn die Daten zentral wo gespeichert sind, wo jeder darauf im Endeffekt auch Zugriff hat. Nun kann man sich vorstellen, dass solche zentrale Systeme extrem gut für haptische Güter funktionieren. Also wenn man sich überlegt, wenn ich in den Supermarkt gehe und in ein Regal schaue und dort einfach die Dinge rausnehmen kann, die dort zentral liegen, dann finden das alle super, weil dann habe ich die Übersicht, was gibt's denn überhaupt. Eher weniger gut findet man das aber, wenn es mit seinen eigenen Daten passiert. Und zwar ist im Zuge dieses Prozesses, ist man einfach draufgekommen, Daten funktionieren anders als haptische Güter. Und zwar insofern anders, man möchte immer gern die Kontrolle über seine Daten haben. Man möchte immer wissen, wer hat Zugang zu denen, für was benutzt diese Person oder dieses Unternehmen die Daten und so weiter. Das heißt, hier geht man weg von einem zentralen Ansatz, weil man sagt, man möchte die Kontrolle wirklich bei sich behalten und ich möchte nicht, dass irgendjemand diese Daten abrufen kann, also irgendjemand in dieses Regal reingreifen kann und das Müsli rausnimmt, sondern ich möchte gezielt wissen, wer diese Person ist oder dieses Unternehmen und was sie damit vorhaben. Und daher ein dezentrales System. Das heißt, weg von dieser gemeinsamen Plattform in der Mitte hin zu einzelnen kleinen Teilen, also wie sozusagen wie ein Puzzle, das sich dann aber erst ergibt, wenn sich viele dieser Puzzleteile treffen und ein Bild ergeben. Und diese Puzzleteile, die sich dann treffen und ein Bild ergeben, die wiederum bilden ja eine Plattform. Nur die Plattform, die gibt es eben nicht zentral, sondern entsteht erst durch das Zusammenkommen von unterschiedlichen Playern. Das Besondere und das Schöne daran ist, diese Plattform verändert sich natürlich immer, wenn wer dazukommt. Und es ist auch möglich, in einem dezentralen System hier unterschiedliche Gruppen zu haben. Das heißt, jedes Unternehmen kann sich in einem dezentralen Datenökosystem entscheiden, ich möchte bei dieser Gruppe dabei sein, zum Beispiel im Mobilitätsbereich, aber auch im Green Energy Bereich oder ich beschäftige mich auch mit neuen Materialien. Das heißt, es gibt unterschiedliche Themen und Gruppen, wo man dann sich sozusagen einpuzzeln kann, wörtlich gesprochen.
Und wenn ich mir das jetzt so bildlich vorstelle, das Ziel ist es, nehmen wir zum Beispiel ein Land mal her, also Österreich möchte so ein Datenökosystem bilden, jetzt sind da Unternehmen aus den unterschiedlichsten Industrien dabei und die sind eben alle ein Teil von diesem gesamten Datenökosystem in Österreich. Jetzt haben die Unternehmen natürlich auf der einen Seite natürlich verschiedenst relevante Daten vielleicht für das gesamte Ziel, unterschiedlich viele Daten, unterschiedliche Richtlinien, weil das eine ist vielleicht ein öffentlicher Dienst, das andere ist eine Gesundheitseinrichtung, das andere ist irgendein Unternehmen aus der Industrie. Welche Herausforderungen gibt es denn da konkret, wenn man so ein gesamtes Datenökosystem schaffen will?
Ja, du hast schon ein paar der relevantesten angesprochen, und zwar natürlich die Verschiedenartigkeit der Daten, um die es da mal geht. Das heißt, es gibt ja wirklich unterschiedliche Daten von 3D-Daten zu Satellitendaten zu herkömmlichen CSV-Dateien oder so. Das heißt, man hat da schon mal die Herausforderung, wie oder was braucht denn die andere Partei überhaupt für Daten beziehungsweise für Granularität der Daten? Und bevor man sich diese Frage stellt, muss man sich ja mal die Frage stellen, wie komme ich denn überhaupt dazu? Und das Schöne an so einem Ökosystem-Approach ist ja das, dass man sagt, naja, es ist wie ein Marktsystem. Also man kann sich das schon vorstellen wie eine Buchmesse sozusagen. Man kommt dorthin und es gibt verschiedene Stände und jeder bietet andere Bücher an. Aus dem Bereich der Literatur, aus Geografie, aus Kochen oder wie auch immer. Das heißt, es gibt verschiedene Themencluster und ich kann da herumwandern und mir im Endeffekt entscheiden, was ich gern für Buch hätte. Und dann kann ich zu diesem Thema eben schauen, was gibt es denn dort für Bücher zum Thema Südostasien. Und dann gibt es eine gewisse Auswahl und dann kann ich mir das anschauen und kann ich selbst entscheiden, ob diese vorhandenen Bücher oder in dem Fall Datensätze für mich relevant sind. Genau das ermöglicht im Endeffekt so ein Ökosystem, dass man sagt, man hat diese Stände, was im Endeffekt diese verschiedenen Unternehmen sind, die ja diese Daten anbieten in seinem Ökosystem. Und ich kann mich dann dort in einem Metadatensatz informieren, um was geht's bei diesen Daten, wie sind die strukturiert, was beinhalten die, wie aktuell sind die und so weiter. Und wenn ich sage, ja, dieses Buch, dieser Datensatz, der taugt mir, da habe ich Interesse daran oder mit dem würde ich gern weiterarbeiten, dann kann ich dieses Buch, in dem Fall eigentlich nur den Umschlag, weil es sind ja nur Metadaten, nehmen und kann den Eigentümer sozusagen fragen, ob ich diesen Datensatz verwenden kann, ob ich ihn benutzen kann. Und der kann im Endeffekt Konditionen darauf sagen. Also in unserem Messebeispiel wäre das, dass der Anbieter dieses Buches sagen kann, ja, dieses Buch kannst du für 10 Euro erwerben. Und im Endeffekt ist das Gleiche möglich im Datenökosystemumfeld. Da nennt man es dann halt keinen Kaufpreis, sondern da heißt es Policies, sind im Endeffekt die Nutzungsbedingungen für so einen Datensatz. Und das, da haben wir schon einige der Herausforderungen aufgelistet. Nämlich einerseits, wir müssen uns einmal über Nutzungsbedingungen einig werden irgendwie. Andererseits müssen wir die richtigen Anbieter und Nachfrager finden und dann auch noch zusammenbringen. Und dann geht es darum zu sagen, was wollen wir denn überhaupt mit dem Datensatz tun? Denn vielleicht ist dieses nachfragende Unternehmen jetzt kein Großunternehmen mit einer Data Science Abteilung, sondern vielleicht ein mittelständisches Unternehmen und hat die Möglichkeiten gar nicht dazu. Das heißt, dann müssen wir noch Ausschau halten nach einem Service Provider, einem Unternehmen, einer Agentur, die uns vielleicht dabei unterstützt, diese Datenanalyse zu machen oder die Daten vielleicht zu anonymisieren oder wie auch immer. Das heißt, hier haben wir eine nächste Herausforderung, nämlich das Matchmaking von den relevanten Stakeholdern in dieser Data Supply Chain. Und all diese Herausforderungen zeigen schon, wie komplex so ein Projekt oder so eine Herausforderung, so ein Projekt sein kann. Ich glaube, das ist mal ein kurzer Auszug aus der organisatorischen Komplexität. Und dann gibt es natürlich die technische Komponente. Weil technisch ist es leider nicht ganz so einfach wie bei einer Buchmesse, sondern da kommt noch einiges drumherum dazu. Da muss man sich überlegen, was hat denn das für Datenformat? Dann muss man sich überlegen, wie bringt man das Datenformat denn in so ein digitales System? Welcher Connector wäre dafür geeignet? Wie sind die Anbindungen? Braucht man es on-premise oder in der Cloud? All das sind Überlegungen, die man bereits vorab sich einmal überlegen sollte, was sind denn überhaupt meine Anforderungen? Was möchte ich gerne erreichen mit so einem Projekt? Und last but not least ist mein Rat an alle, die sich überlegen, mal in so eine Richtung zu schauen, sich vorab zu überlegen, was will ich denn überhaupt mit den Daten machen? Denn auch wenn ich auf einem Marktplatz bin oder in einer Messe, dann habe ich normalerweise auch schon eine Vorahnung, was ich denn ungefähr machen möchte oder damit tun möchte. Und genau das Gleiche sollte man dringend auch im Datenumfeld tun. Denn bevor ich losziehe und wie wild Daten einsammle von ringsherum, sollte man im Vorhinein überlegen, was möchte ich denn überhaupt damit tun? Weil dann tue ich mir viel leichter zu sagen, was sind die Anforderungen an die Daten, die ich in diesem Marktsystem suchen und finden möchte? Nämlich zu welchem Thema, in welcher Granularität, mit welcher Frequenz, in welcher Qualität und so weiter. Und all das ist, glaube ich, Auszug aus den Herausforderungen in so einem dezentralen System.
Das sind auf jeden Fall sehr viele Herausforderungen natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, genau durch dieses Teilen von Daten entstehen natürlich auch viele Potenziale. Bevor wir aber jetzt gleich mal über diese Seite sprechen, wäre für mich nochmal spannend, weil wenn wir jetzt über die Österreich-Grenze hinausdenken, also jetzt mal ein bisschen größer denken, europaweit, da fällt natürlich immer dieser Begriff Gaia-X bei dem ganzen Thema. Erklär vielleicht nochmal, der ein oder andere wird es auch schon gehört haben, Gaia-X, man liest es fast überall eigentlich mittlerweile, wenn man sich so mit dieser ganzen Thematik befasst. Aber erklär nochmal, was ist genau Gaia-X?
Gaia-X, ich habe ja vorher erwähnt, wir müssen uns alle gemeinsam über die Spielregeln Gedanken machen, wie wir miteinander in so einem Ökosystem, in so einem digitalen System umgehen möchten. Und genau das ist eigentlich die Aufgabe von Gaia-X, zu regeln, wie wir ein europäisches Wertesystem denn nun in die digitale Welt übersetzen können. Gaia-X ist im Endeffekt entstanden, um zu sagen, was kann Europa für Alternativen zu den amerikanischen Hyperscalern bieten. Weg von einem zentralistischen, monolithischen System hin zu einem dezentralen, sehr souveränen System von Europa. Das heißt, wirklich zu sagen, jedes Unternehmen soll die Wahlmöglichkeit haben, wo und wie sie Daten speichern möchte, wem sie diese Daten wie zur Verfügung stellen möchte und dann im Endeffekt aber auch einen standardisierten Weg zu finden oder zu definieren, wie dieser Austausch vonstatten gehen kann. Das heißt, Gaia-X ist im Endeffekt der europäische Vordenker oder Regulator, genau in diesem Weg zu sagen, wie können wir Europa, die Werte, die wir vertreten, die wir leben als Gesellschaft, in die digitale Welt übersetzen und dann eben auch notwendige Standardisierungen dafür auf europäischem Level zu finden.
Und wenn wir jetzt mal wieder rüberdenken zum Thema Potenziale, also wir haben gerade vorher über die ganzen Herausforderungen gesprochen, aber wenn man natürlich Daten teilt, und diese dann kombiniert betrachtet, entsteht natürlich extrem viel Potenzial. Nimm uns da mal mit rein, welche Potenziale können denn da konkret entstehen oder habt ihr auch schon gesehen, was entstanden ist?
Ja, ich finde das ein super Ansatz und danke für die Frage, weil was mich immer am meisten ärgert in solchen Diskussionen ist, wenn jemand behauptet, Daten sind das neue Öl. Und da muss ich immer vehement widersprechen oder das neue Gold, noch schlimmer, weil Daten ja viel mehr sind als Öl oder Gold. Und vor allem haben sie die hervorragende und einzigartige Eigenschaft, dass sie nicht weniger werden, wenn wir sie brauchen oder dass wenn wir sie zusammengeben, sondern sie werden plötzlich mehr wert. Und genau diesen Charakter, diese Einzigartigkeit, die müssen wir uns zunutze machen. Denn Daten, wie du schon gesagt hast, die werden einfach mehr wert, bekommen mehr Innovationspotenzial, wenn wir verschiedene von ihnen zusammengeben, miteinander verschneiden, neu interpretieren und somit ganz neue Insights gewinnen können. Man muss sich ja mal vorstellen, was ein Unternehmen schon für Datenmengen hat und was daraus möglich ist. Aber man stellt sich mal vor, wenn sich jetzt 3, 4, 5 oder noch mehr Unternehmen aus einer Branche zusammentun und hier Daten konglomerieren oder über Lieferketten hinweg. Das heißt, dass man wirklich ganze Zyklen, Lebensproduktzyklen abbilden kann, neue Produkte entstehen lassen kann durch eben den Input von unterschiedlichen Daten. Und ich sage das immer, ich fahre leidenschaftlich gern mit dem Fahrrad und ich habe immer gesagt, wie cool wäre das, wenn es ein Navigationssystem nur für Mountainbiker gäbe. Und nur für so ein simples Tool braucht man ja schon irre viel Informationen. Man braucht mal das Streckennetz, ich brauche das Wetter, ich brauche vielleicht die Straßendaten, ich muss wissen, wer von meinen Freunden auch unterwegs und so weiter. Das heißt, allein ein so neues Produkt, ein digitales Produkt, braucht unterschiedliche Informationsquellen. Und wie lässig wäre das, wenn es einfach einen Weg gäbe, diese unterschiedlichen Informationen ganz einfach zusammenzuführen. Man sieht, nur durch ein kleines Gedankenexperiment merkt man einfach, durch das Zusammenführen von neuen Produkten, von neuen Daten sind ganz neue Innovationen und Produkte möglich, an die wir bisher vielleicht noch gar nicht gedacht haben.
Und hast du da, weil wir gerade bei neue Produkte, Innovationen sind, so 2, 3 oder 1, 2 Beispiele aus der Praxis, wo Unternehmen genau das, diese Potenziale von Daten genutzt haben und was auch daraus entstanden ist?
Das bringt mich vielleicht auch dazu, ein bisschen über Nexio auch zu sprechen. Und zwar, wir bieten ja genau eine Software für diesen technischen Layer in solchen Datenökosystemen an. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie kann ein System ausschauen, das es ermöglicht, ganz einfach Daten miteinander als Unternehmen auszutauschen und hier eben in so ein dezentrales Marktsystem einzutreten. Und uns war im Vorhinein wichtig, einfach ein System abzubilden, das nicht nur Techniker anspricht, nicht nur Leute, die jetzt sehr affin im Coding sind, sondern vor allem auch die Business Units. Denn wir sehen, dass ganz viele der Daten in den Business Units entstehen. Das heißt, der Wert und die Intelligenz von Daten, die liegt ja in den Business Units, weil die Leute arbeiten jeden Tag und die wissen, wie viel so ein Datensatz wert ist und was man vielleicht bräuchte, um ihn noch mehr wert zu machen oder wie man ihn sonst noch einsetzen könnte. Und genau die Leute waren auch unsere Zielgruppe in der Produktentwicklung, zu sagen, diese Leute zu befähigen, das hebt einfach wirklich Innovationspotenziale. Und ein Beispiel, ein Kunde, mit dem wir zurzeit arbeiten, ist im Energiebereich, ein Energieprovider in Österreich, der versorgt eine relativ hochgelegene alpine Gemeinde mit Fernwärme. Und in 2 aufeinanderfolgenden Jahren wurde diese Fernwärmeleitung leider durch eine Lawine zerstört. Oder zumindest ist unterbrochen. Und diese Gemeinde war ohne Energie. Man musste sich sehr schnell überlegen, was tut man jetzt, damit die nicht im Kalten und im Finstern sitzen. Und hat in der Gegend so viel wie möglich LKWs geordert und gesagt, okay, alternative Energiequelle da rein. In dem Fall war das Biomasse und hat die LKWs in diese Gemeinde geschickt. In der Zeit, wo einige dieser LKWs entladen wurde, ist leider schon die nächste Lawine abgegangen. Das heißt, es konnten gar nicht alle nach unten fahren. Aber was ist das Resümee aus der ganzen Geschichte? Der Bürgermeister und der Energieprovider haben sich danach zusammengesetzt und gesagt, wie hätte man das vermeiden können? Und sie sind draufgekommen, sie wussten gar nicht, wie viele LKWs notwendig sind. Sie wussten gar nicht, wie viel Energie so eine Gemeinde für 3 bis 4 Tage überhaupt braucht. Weil man draufgekommen ist, es ist eben nicht nur der historische Energiebedarf, der hier notwendig ist, sondern es macht einen Unterschied, ob gerade Schulferien sind, ob die Sonne scheint, ob viele Wintergäste, also Tourismus, ob der stark da ist, ob alle Betten belegt sind oder nicht, ob alle Skilifte laufen oder nicht, ob Zufahrtsstraßen gesperrt sind oder nicht. Das alles macht einen Unterschied, wie viele Leute sich zurzeit in dem Ort befinden, beziehungsweise auch wie hoch der Energiebedarf sein wird oder sein kann. Mit diesem Szenario haben wir uns dann mit beiden von denen zusammengesetzt und gesagt, okay, lasst uns mal das probieren, in so einem Datenökosystem abzubilden. Und jetzt freut es uns sehr, dass wir heuer im Herbst genau in dieses Pilotprojekt starten können, nämlich hier wirklich zu sagen, einerseits können wir den Unternehmen hier weiterhelfen, einfach ein besseres Prognosemodell zu bauen, wie viel Energie wird überhaupt notwendig sein. Und auf der anderen Seite hier wirklich Optimierungsmaßnahmen zu schaffen, weil wenn wir das besser abschätzen können, wie viel Energie notwendig ist, dann wird auch nur so viel Energie in das Netz eingespeist werden müssen. Und so erspart man sich die Kosten, die entstehen, wenn man das Netz entladen muss. Von dem her eine Win-Win-Situation eigentlich für beide und ein wunderschönes Beispiel, wie ein Datenökosystem wirklich jedem weiterhelfen kann und wie dadurch etwas Neues entstehen kann, nämlich eine viel bessere Abschätzung, was überhaupt in einem Gebiet gebraucht wird. Und das alles nur, weil das ja unterschiedliche Daten sind und die Buchungsdaten für Hotels zum Beispiel, die gibt es Monate im Voraus, und würde man die einrechnen in den Energiebedarf, dann wüsste man schon viel mehr. Und es freut uns, dass wir genau das tun können. Ein anderes Beispiel, das ich immer wieder gerne erzähle, ist im Bereich des Tourismus. Jeder von uns war schon einmal auf Urlaub. Man weiß das, Tourismus entsteht dort und da, wenn Hotels und Mobilitätsanbieter und Restaurants und vielleicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten, wenn die am besten zusammenarbeiten, dann machen sie eine Marke, machen eine gute Brand draus und so kann Tourismus entstehen. Also in sich gesehen ja eigentlich schon ein sehr dezentrales System, weil alles für sich unterschiedliche Player sind. Und diese Player haben natürlich starkes Interesse daran, mehr Wert zu schaffen und Wertschöpfung in der Region zu kreieren. Doch diese Player, weil sie nun einmal so dezentral und unterschiedlich sind, denken eigentlich hauptsächlich immer nur für sich. Das Hotel schaut, sind meine Gäste, sind meine Betten voll, das Restaurant überlegt sich, sind meine Tische voll. Würde man das Ganze aber breiter denken, nämlich nicht über eine Gemeinde, sondern vielleicht eine Region, dann würde man es erreichen, dass man die Wertschöpfung in der Region erhöht, weil ich selbst komme aus Salzburg, ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, wenn es in Salzburg im August regnet, dann laufen alle zu den gleichen 5 Sehenswürdigkeiten, die Stadt verstopft, die Touristen kommen gar nicht mehr rein und jeder ist frustriert. Würde man es nun so ändern, dass man sagt, nun gut, es gibt ja nicht nur die 5 Sehenswürdigkeiten, sondern vielleicht haben wir sogar 20. Und wenn wir hier eine Umverteilung schaffen würden, nämlich zu sagen, geh doch nicht als Erster auf die Festung in Salzburg, sondern fahr vielleicht vorher in die Eishöhle, dann würde man hier eine breitere Wertschöpfung kreieren, das heißt mehr Nachfrage, mehr Umsatz eigentlich für jeden in diesem System kreieren. Die Gäste wären nicht so frustriert, weil sie nicht 2 Stunden im Regen warten müssen. Und wir könnten hier im Endeffekt einfach diese Skaleneffekte für die ganze Region besser ausnutzen. Plus so etwas wie eine Dachmarke wäre natürlich viel leichter steuerbar, wenn wir wüssten, welche Gäste in der Region sind, wie sich diese Gäste verhalten, ob die 2 Tage bleiben oder 5 Tage, welche Sehenswürdigkeiten die kombinieren und so weiter. Das heißt, umso besser man die Gäste in der Region kennt, umso besser können auch die Angebote darauf abgestimmt sein. Und natürlich in der ganzen Region somit auch ein Angebot herrschen.
Sehr, sehr spannende Beispiele. Was mich jetzt da natürlich auch noch interessieren würde, 2 Seiten. Die eine Seite ist die, es muss da natürlich so eine treibende Kraft ein bisschen geben, die sagt, okay, wir haben jetzt diese große Vision und macht da mal alle mit, weil das ist das Ziel und dorthin wollen wir. Wie sieht da so das Konzept aus? Ist es dann eben, dass eine Region sich genau für diese große Vision entscheidet und dann versucht, die kleineren alle mitzunehmen?
Also prinzipiell ist beides möglich. Das kann eben von einer Dachorganisation kommen oder aber eigentlich auch vom Kleinen. Beides ist prinzipiell möglich. Was wir momentan sehen, ist tatsächlich eher diese Dachorganisation, dass man sagt, eben eine Organisation, wo mehrere Mitglieder dabei sind, hat das Interesse, dass sich die Mitglieder vernetzen oder dass da einfach ein Wertschöpfungsprozess entsteht oder der verbessert wird. Aber prinzipiell ist es natürlich auch für Klein- und Mittelunternehmen per se interessant, weil, und das finde ich ja wunderschön an einem dezentralen System, gerade für den KMU-Sektor ist es so interessant, weil keines von den kleinen und mittleren Unternehmen hat so viele Daten, um überhaupt solche Analysen zu machen, beziehungsweise um hier wirklich aktiv in einen Datenmarkt einzutreten. Nun hat man aber plötzlich die Möglichkeit, wirklich aus einer Vielzahl von Daten auszuwählen, beziehungsweise hier einfach ein Angebot, wo man sagt, ich kann daraus schöpfen, ich finde auch meine Partner in diesem System und kann damit eigentlich überhaupt erst meine Daten, die alleine zu wenig wären, nutzbar machen und hier im Endeffekt einfach Innovationspotenziale, die sonst in einer Firma ungenutzt blieben, mittels einem zusätzlichen Angebot nutzen und vielleicht sogar ausbauen.
Und die zweite Seite, was mich noch interessieren würde, da sind wir natürlich auch wieder beim schon am zu Beginn angesprochenen Punkt bei dem Thema Herausforderungen. Wenn ich mir da jetzt diese Tourismusregion vorstelle, gibt es Pensionen, es gibt Hotels, eine kleine Pension hat vielleicht irgendwie eine Excel-Tabelle, wo sie die Gäste reinschreibt, okay, wann kommt wer? Ein großes Hotel oder eine Hotelkette hat unterschiedliche Buchungssysteme, die hier eingesetzt werden. Dann der Skilift hat wieder vielleicht ein komplett anderes System. Das heißt, man hat da eine extrem große Vielfalt an unterschiedlichen Systemen und die müssen mal alle verbunden werden. Wie sieht da konkret diese Herangehensweise aus?
Ist eine super Frage. Im Endeffekt, wie wir das machen, ist, wir arbeiten da mit Konnektoren. Das heißt, im Endeffekt werden diese Daten, so wie sie sind, in diese digitale Welt überführt mittels verschiedenen Konnektoren. Wir arbeiten da konkret mit dem Eclipse Data Space Konnektor und haben den im Endeffekt an unser System angepasst, sodass das auch brauchbar ist. Ist aber per se eine Open Source Komponente, die wir hier verwenden. Und dieser Konnektor macht es eben möglich, diese unterschiedlichen Daten in dieses System zu überführen. Was wir jedoch nicht tun, ist, wir bearbeiten oder ändern diese Daten nicht. Das heißt, wir arbeiten mit unterschiedlichen Formaten an Daten und deshalb habe ich, wie vorher schon erwähnt, arbeiten wir dann mit einer großen Anzahl an Partnerunternehmen, die dann wirklich hier die Datenanalysen machen. Das heißt, das Zusammenführen der Daten bzw. die Berechnungen, die werden immer von sogenannten Service Providern übernommen. Was wir tun, wir verstehen uns wirklich als Infrastruktur, das heißt, wir bereiten den Weg, dass es im Endeffekt einen Punkt gibt, wo man sich diese unterschiedlichen Daten abholen kann und dann eben zusammenführt.
Und da wir jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss kommen, wäre natürlich spannend, jetzt haben da viele zugehört und denken sich, ja, okay, das könnte für mich ein spannendes Thema sein, wenn ich darüber nachdenke und wissen möchte, wie könnte ich da diese Innovation ausschöpfen? Was ist das so ein konkreter erster Schritt, den ich machen kann?
Ja, voll eine gute Frage. Also prinzipiell sage ich immer allen Unternehmen, die mit unterschiedlichen Input-Daten arbeiten. Das heißt, oft sind es Unternehmen, die jetzt schon im Austausch mit vielen anderen Unternehmen und deren Daten stehen oder vor allem auch in Lieferketten zum Beispiel beziehungsweise in Produktinnovationen arbeiten. Das heißt, die haben ganz viele unterschiedliche Partner, die sie irgendwie bedienen beziehungsweise von denen sie etwas brauchen. Und für die kann es spannend sein, sich zu überlegen, an was arbeite ich denn und welche unterschiedlichen Daten, welche unterschiedlichen Partner habe ich denn? Denn wie ich vorher schon eingangs erwähnt habe, das Wichtigste am Anfang ist einmal zu wissen, in welche Richtung möchte ich denn ungefähr damit? Weil natürlich hat man die Möglichkeit, eine Vielzahl von Daten vor sich zu sehen und vielleicht kommt einem dann die Idee. Erfahrungsgemäß tun sich viele leichter, schon mit einer zumindest ungefähren Projektidee zu starten, zu sagen, das würden wir gerne oder das hätten wir gerne in dem Bereich oder da haben wir ein Problem, vielleicht könnte man es so lösen, dann tut man sich prinzipiell schon einmal leichter, da anzufangen. Und vor allem, wenn es dann Daten sind, die von unterschiedlichen, also von mehreren Partnern kommen. Wir sprechen immer von mindestens 4 bis 5, dass das wirklich auch einen Mehrwert bietet, dann macht es Sinn und dann freuen wir uns natürlich sehr über Kontaktanfrage, über unsere Website oder auch gerne über LinkedIn. Man findet überall meine Kontaktdaten. Einfach mal anrufen und die Projektidee zu besprechen, zu diskutieren. Und dann kann man schauen, ob das relevant wäre, ob wir da weiterhelfen können mit so einem System. Und im besten Fall machen wir dann aus Daten noch viel mehr Innovationspotenzial.
Lisa, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank, dass du da dabei warst und alles Gute. Ciao.
Danke dir. Ciao, servus.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.